Der ist zwei Reflexe. Steuerbetrug und Datenklau. Die Diskussion um das schweizerische Bankgeheimnis schlägt hohe Wellen. Die Debatte um das baldige mögliche Ende einer schweizerischen Institution, die legendär ist, diese Auseinandersetzung ist bisher vor allem politisch, wirtschaftlich und juristisch dominiert. Im Zusammenhang mit Bankgeheimnis, Steuerbetrug und Datendiebstahl gilt es aber auch, gewichtige ethisch-moralische Aspekte zu berücksichtigen. Kurz gesagt, was ist in diesem Zusammenhang moralisch, was ist unmoralisch? Darüber spricht Heini Vogler nun mit Professor Dr. Peter Schaber. Peter Schaber lehrt angewandte Ethik an der Universität Zürich.
Wer Steuern hinterzieht, Peter Schaber, der heißt in der Regel Steuersünder. Was heißt dies unter moralischen Gesichtspunkten betrachtet?
Ich denke, im Kern meint man mit diesem religiös klingenden Begriff etwas durchaus alltäglich sehr Vertrautes, nämlich, dass jemand Unrecht begeht beziehungsweise Recht verletzt, indem er eben seine Steuern nicht bezahlt.
Also es ist offenbar eine Art Bewusstsein von Moral in dieser Beziehung vorhanden.
Ich glaube, dass das der Fall ist, dass man schon in der Regel auch der Meinung ist, dass der Staat, und das heißt ja die Gemeinschaft, ein Recht hat darauf, dass man als Bürger, als Bürgerin seine Steuern bezahlt. Und wer das nicht tut, verhält sich nicht so, wie man sich verhalten sollte.
In die ähnliche Richtung zielt ein anderes Wort. Man sagt von jemandem, der Steuern hinterzieht, er begeht ein Kavaliersdelikt. Oft sagt man das, nicht immer, aber auch da ist ein Begriff im Spiel, der schon auf das Verfehlen hinzielt irgendwie.
Das stimmt allerdings, ist häufig auch mit Kavaliersdelikt ein Delikt gemeint, für das man bestraft wird. Also der Staat sanktioniert das Verhalten, aber es ist nicht mit einem wirklichen moralischen Unrechtsbewusstsein verbunden. Das ist eine durchaus häufig die Bedeutung dieses Ausdrucks. Das würde darauf hindeuten, wer vom Kavaliersdelikt redet, nicht eigentlich der Meinung ist, dass im moralischen Sinne ein Unrecht begangen wird, sondern bloß im rechtlichen. Und das heißt dann einfach bloß dies, dass man dafür eben bestraft wird.
Nun ist das Bankgeheimnis ein Begriff, der auf der einen Seite Verschwiegenheit beinhaltet, das ist eine Tugend. Er kann aber auch Unehrlichkeit beinhalten, das wäre dann eine Untugend. Also in dem Begriff steckt schon eine gewisse Ambivalenz, nicht?
Ich würde auch sagen, dass das der Fall ist. Einerseits kann ja das Bankgeheimnis Daten schützen, die zur Privatsphäre gehören. Und man hat ja ein Recht auf Privatsphäre. Auf der anderen Seite ist, wie wir wissen, das auch offen gegenüber Missbrauch. Und das heißt, es ist ein Mittel, Unrecht zu begehen, dem Staat gegenüber. Und aus das wird es natürlich auch sehr oft instrumentalisiert. Man könnte sich vorstellen, dass das Bankgeheimnis genau so auch praktiziert wird, dass es kein Mittel ist für Steuerhinterziehung, sondern dass es diejenigen Daten schützt, die man schützen darf, beziehungsweise von denen, die die Kunden sagen dürfen, das will ich nicht anderen weiterleiten. Das wäre im Prinzip denkbar, dass man das so handhabt in der Praxis. Es ist allerdings zu bezweifeln, dass das wirklich der Fall ist. Aber es liegt jetzt nicht in der Natur des Bankgeheimnisses als solchen, dass man solchen Missbrauch betreibt.
Bevor wir unser Gespräch fortsetzen, Peter Schaber, wollen wir noch die Basics legen, die notwendig sind. Ethik und Moral werden oft in einem Atemzug genannt. Man weiß dann nicht so genau, was eigentlich der Unterschied ist. Wie genau unterscheidet man Ethik von Moral in aller Kürze?
Also Ethik ist eine Theorie, ist ein theoretisches Unternehmen, das auch von Philosophen und Theologen betrieben wird, dessen Gegenstand die Moral ist. Und mit Moral sind ganz bestimmte Regeln im Blick, die Menschen sich geben, auf die sich Menschen auch teilweise einigen. Regeln, die man beachten und berücksichtigen sollte, die man nicht verletzen soll. Ich glaube im engeren Sinne, dass bei Moral ganz bestimmte Regeln im Blick stehen, ganz bestimmte Verhaltensweisen im Blick stehen, nämlich solche, von denen wir sagen würden, wenn sie verletzt werden, dann können wir ganz bestimmte Vorwürfe auch erheben. Das heißt, es handelt sich um Regeln, die wir voneinander auch einfordern, dass sie berücksichtigt werden und dass sie geachtet werden.
Was könnte man darunter subsumieren?
Vieles, was den persönlichen Umgang von Menschen betrifft, zum Beispiel das Lügenverbot, das auch ein bekanntes Verbot ist aus dem Dekalog, dass man einander eben nicht hinters Licht führen darf, das ist, wenn man vielleicht da noch einige Dinge hinzufügt, das ist komplexer, dieses Verbot, wenn man es genauer anguckt, aber ich glaube, so als erste Orientierung ganz sinnvoll. Das ist etwas, was wir voneinander nicht nur wünschen, sondern das ist etwas, was wir voneinander einfordern. Ich glaube, dass das der moralische Aspekt ist, dass das zeigt, dass es sich hier um eine Regel der Moral handelt und nicht um etwas, was wir erwarten oder wünschenswert oder schön finden.
Also sind moralische Gebote gar nicht hinterfragbar? Oder warum ist das so, dass die nicht hinterfragt werden dann?
Moralische Gebote sind selbstverständlich hinterfragbar, weil man unterscheiden muss auf der einen Seite das, was als moralische Gebote in einer Gesellschaft angesehen wird, und das, was man als moralische Gebote ansehen sollte. Die beiden Dinge fallen nicht zusammen, das ist nicht dasselbe. Moral ist ein Gegenstand entsprechend auch, der es revidiert werden kann und auch einer Revision immer wieder unterzogen wird. Wenn Sie beispielsweise denken an unseren Umgang mit nichtmenschlichen Lebewesen, da gibt es ganz neue Überlegungen und Debatten, die uns auffordern, das zu überdenken, die, wenn man so will, alte Moral durch eine neue zu ersetzen.
Und im Hinblick auf das Bankgeheimnis gäbe es da auch Aspekte von Moralen, die sich verändert haben im Laufe der Zeit. Das Bankgeheimnis gibt es seit rund 80 Jahren inzwischen.
Ich glaube ja, ursprünglich war das Bankgeheimnis durchaus ein Instrument, das eine schützenswerte Privatsphäre geschützt hat. Wir wissen das aus der Geschichte. Das hat sich verändert und wird heute eben, glaube ich, nicht mehr so gebraucht, sondern wird immer mehr Objekt von Missbrauch. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, anders über das Bankgeheimnis nachzudenken, auch in ethischer Hinsicht. So etwas, eine gesellschaftliche Entwicklung, eine gesellschaftliche Veränderung dieser Art, wenn man beispielsweise feststellt, dass die Funktionen von etwas sich verändern, kann auch dazu führen, dass man aus ethischer Sicht neu darüber nachdenken muss.
Inwiefern tun wir das aus freien eigenen Stücken oder inwiefern geschieht auch dies mehr aus Zwang und auf Druck von außen, wie anderes auch in der Politik?
Häufig reagieren wir auch in der Wissenschaft auf öffentliche Debatten, gerade in der Ethik reagieren wir auf Fragen, die sich im gesellschaftlichen und politischen Leben eben stellen, nicht nur. Wir haben auch unsere eigenen, wenn man so will, Zukunftsorientierungen, die sich jetzt nicht an diesen öffentlichen Debatten orientieren, aber selbstverständlich entstehen viele Fragen im alltäglichen Leben, im politischen, gesellschaftlichen Leben. Und ich finde, das ist auch gut so, dass wir hier, wenn man so will, die Geschichte begleiten, zu begleiten versuchen und auch zu entsprechend zu beraten versuchen, ausgehend eben von Problemen, die sich im realen Leben stellen.
Aus finanzwissenschaftlicher Ecke tönt es oft, unser Geschäft ist ein wertfreies, da gibt es keinen Platz für Moral. Was entgegnen Sie dieser Haltung?
Die Disziplin, die sich wissenschaftlich beschäftigt mit der Wirtschaft, nämlich die Ökonomie, beansprucht das immer wieder für sich. Ich würde das auch nicht bestreiten, dass die Ökonomie in ihrem Kerngeschäft eine wertfreie Disziplin ist. Sie hat immer wieder Ansprüche, die darüber hinausgeht, wenn man genauer ansieht, was sie tun. Dass sie dann doch auch eine Idee davon hat, was eine gerechte Gesellschaft ist. Beispielsweise eine, so wird dann immer wieder suggeriert, bei der der Markt einfach spielen würde. Es gibt nicht alle Kolleginnen und Kollegen aus der Ökonomie, würden so argumentieren, aber gewisse tun das. Und das ist eine Frage, die nichts mehr zu tun hat mit Wertfreiheit, sondern die in den Bereich der Wertediskussion geht. Und da, glaube ich, ist dann in der Tat auch nicht mehr die Ökonomie selber zuständig, sondern die entsprechenden Disziplinen, die unter anderem auch die Moralwissenschaft oder Ethik.
Also die Ethik, die käme dann ins Spiel, wenn der Markt offensichtlich zum Beispiel Ungerechtigkeiten schafft, wenn er eben moralische Prinzipien, die wir eben erwähnt haben, verletzt oder missachtet.
Genau, ganz grundsätzlich stellt sich ja die Frage, was ist eine gerechte Verteilung der Grundgüter in einer Gesellschaft? Da schließt sich die Frage an, ist eine solche gerechte Verteilung vorhanden, wenn der Markt funktionieren würde? Darüber kann man auch streiten. Und dann natürlich die Frage genau eben, wie muss eingegriffen werden, gegebenenfalls in diesen Markt, um eine gerechte Verteilung zu erreichen. Man kann nicht davon ausgehen, dass eine Verteilung, die über den Markt gesteuert ist, auch eo ipso gerecht ist, sondern das ist etwas, was bei uns sehr intensiv debattiert wird. Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, also die Verteilung von Gütern in der Gesellschaft, die gesellschaftliche Ungleichheit zwischen Armen und Reichen. Was eine gerechte Verteilung wäre, ist ja sehr umstritten bei uns. Aber eines ist klar, man kann diese Frage nicht einfach den Ökonomen überlassen.
Lassen Sie uns das übertragen auf die Steuerpflicht inklusive unser noch bestehendes Bankgeheimnis. Was sagt der Ethiker Peter Schaber über gerechte Verteilung von Steuern? Der Staat kann, wenn Reiche ihre Steuern nicht respektive nicht vollständig bezahlen, weniger Geld umverteilen, das anderswo dann fehlt. Was ist dies für ein Aspekt von Ungerechtigkeit im Verhältnis von Staat und Kapital?
Ich würde sagen, zunächst mal ohne Zweifel ein Aspekt von Unfairness, denn man entzieht natürlich seitens derjenigen Bürgerinnen und Bürger, die das tun und die das ihre Steuer nicht bezahlen, entzieht man Mittel dem Staat, die man ihm schuldet. Und das ist ein unfaires Verhalten, nicht zuletzt deshalb, weil diese Möglichkeit ja nicht alle haben. Das ist ja etwas, was auch in der Diskussion jetzt in Deutschland immer wieder, glaube ich, zu Recht erwähnt worden ist. Die Gelegenheit von Steuerhinterziehung ist ja nicht gleich verteilt, da sind bestimmte privilegiert. Die meisten natürlich diejenigen, die in einer guten Position sind. Und das, würde ich sagen, ist ein unfaires Verhalten von den Leuten, die das tun.
Aber was ist der Unterschied zwischen unfair und ungerecht?
Ja, die Gerechtigkeit bezieht sich dann auf die Art der Verteilung, also wie die Güter verteilt sind. Unfairness, würde ich meinen, ist in erster Linie ein Begriff, der sich auf bestimmte Verfahren bezieht, also wie ein bestimmtes Resultat erreicht wird. Und unfair beispielsweise ist, wenn sich einige zum Beispiel nichts beitragen, verhalten sie sich unfair. Und Gerechtigkeit ist dann die Frage, wie müsste der Gesamtreichtum einer Gesellschaft verteilt werden, wie groß dürften die Differenzen zwischen armen Menschen und Reichen sein. Das, glaube ich, ist eine Frage, die dann darüber hinausgeht. Und da kommt man natürlich auch dann auf ganz andere Diskussionen, die das Steuersystem ganz in grundsätzlicher Art betreffen, nämlich die Frage, wie sieht ein Steuersystem aus, das einer gerechten Gesellschaft dienen würde. Das ist eine schwierige Frage, aber das ist die Frage, die man da angehen müsste. Beim Bankgeheimnis, würde ich sagen, ist es zunächst eine Rechtsverletzung, die vorliegt, im Blick auf Mittel, die man dem Staat schuldet.
In welche Richtung gehen die Überlegungen, was ein gerechtes Steuersystem wäre, heute im Jahr 2010?
Das sind sehr, teilweise, glaube ich, noch sehr allgemeine Überlegungen. Viele Kolleginnen und Kollegen orientieren sich an dem großen Gerechtigkeitstheoretiker, dem amerikanischen Philosophen John Rawls, der einen Vorschlag gemacht hat, dass Ungleichheiten zwischen den schlechter gestellten und den besser gestellten in einer Gesellschaft nicht größer sein dürfen, als das zum Vorteil ist für die Schlechtestgestellten. Das ist ein bisschen kompliziert, aber die Idee ist, man sollte auf das Verhältnis zwischen Schlechtestgestellten und Bessergestellten Rücksicht nehmen, und zwar in einer Weise, die eben auch für die Schlechtestgestellten akzeptabel wäre. Das ist ein abstrakter Vorschlag, der uns orientieren soll in der Frage, wie die Güter letztlich verteilt werden sollen.
Also so könnte man auch ein Steuersystem austarieren unter diesen Auspizien, ja?
Genau.
Nun, wer handelt eigentlich beim Datenklau unethisch oder allenfalls ethisch, wenn wir jetzt das noch ins Spiel bringen? Also dieser Umstand, dass jemand zu Bankdaten gekommen ist und die nun einzelnen Bundesländern in Deutschland oder dem deutschen Staat anbietet.
Also zunächst, glaube ich, klarerweise derjenige, der diesen Klau, wie das so schön heißt oder so unschön heißt, der diesen begeht, das ist einfach eine Form von Diebstahl. Und natürlich auch als solch eine Rechtsverletzung. Das, glaube ich, in erster Linie diejenige Person, die Unrecht begeht. Übrigens in dem Fall, in dem wir diskutieren, ja auch verbunden mit keinem irgendwie moralischen Bewusstsein der Art, dass diese Person das tut, um irgendwie Unrecht aufzudecken, sondern indem sie Geld fordert für den Kauf dieser Daten. für den Verkauf dieser Daten, Entschuldigung, klar macht, dass es sich um einen Diebstahl
aber
gibt.
Ist das zwingend so? Könnte die Absicht nicht auch beides sein? Also auf der einen Seite Unrecht abgelten und dann trotzdem noch Geld nehmen? Oder schließt sich das aus?
Es wäre nicht ausgeschlossen. Ich halte es eher für unwahrscheinlich, weil jemandem, dem es ernsthaft darum geht, Unrecht aufzudenken, wird sich nicht bereichern wollen. Und vor allem in der Art und Weise nicht bereichern wollen, wie das hier geschehen ist.
Ja. Was wären denn mögliche Analogien, wenn man Daten klauen kann? Was könnte man anderes tun, was dann aus ethischer Sicht vielleicht noch problematischer würde?
Es gibt einfach verschiedene Formen, die zu einem guten Zweck beitragen können, verschiedene Handlungsweisen, die zu einem guten Zweck beitragen können, von denen wir sagen würden, auch wenn sie das tun, dürfen sie nicht ausgeführt werden. Und ich vermute, dass das beispielsweise auf diesen Daten, dass auf das sich einlassen mit Menschen, die die entsprechenden Daten eben jetzt dem Staat anbieten, dazu gehört.
Warum sagen Sie, Sie vermuten es? Ist das nicht hundertprozentig abstützbar?
Ich bin immer vorsichtig. Ich bin überzeugt, also ich bin der Meinung, dass man sich jetzt in diesen Fällen nicht von Staatsseite her auf einen solchen Deal, wie man heute sagt, einlassen sollte, der Meinung bin ich. Die Ausdruck Vermutung hat damit zu tun, dass ich eine gewisse Vorsicht in solchen Einschätzungen auch immer zum Ausdruck bringen möchte. Moralische Fragen sind mit Vorsicht zu behandeln. Ich neige da nicht zu Dogmatismus. Ich will einfach offenlegen, dass man da auch anderer Meinung sein kann. Mir scheint allerdings eben, es gibt viele Gründe, die dagegen sprechen, das zu tun, beziehungsweise viele Gründe, die doch in die Richtung gehen, zu sagen, das sollte der Staat nicht tun, es wäre nicht richtig, wenn der Staat.
Was sind das für Gründe? Zum Beispiel, dass er eine Rechtsverletzung in Kauf nimmt. Auch seinerseits, der Staat handelt ja dann mit gestohlenem Gut, was eigentlich auch ein.
Eben einerseits dieser Vorwurf der Hehlerei ist einer dieser Gründe. Der andere Grund hat damit zu tun, dass man Anreize formuliert für solches Unrechtbegehen, und das ist ein weiterer Grund, der dagegen spricht, denn das ist hochgradig problematisch.
Stichwort Folter, das wäre eine Extremvorstellung. Man könnte von jemandem Geständnisse erpressen auf diese Weise zum Beispiel.
Das ist auch ein Beispiel, wenn es um die Diskussion geht, was darf man tun, um zum Beispiel Unheil und Unrecht zu verhindern. Eine Diskussion, die in den letzten Jahren auch intensiv geführt worden ist, die Frage, darf der Staat in Extremfällen, um beispielsweise an Informationen ranzukommen eines potenziellen oder mutmaßlichen Terroristen, dürfte er dann auch die betroffene Person foltern. Ich glaube, dass das auch ein gutes Beispiel ist dafür, was ungeachtet der guten Zwecke, die man damit erreichen könnte, etwas ist, was der Staat nicht tun darf und nicht tun sollte, weil eben ein solches Tun wie das Foltern eben in sich ein Unrecht ist, das man nicht rechtfertigen kann.
Also da sind dann verschiedene moralische Gebote im Spiel, die einander gegenseitig.
Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Dimensionen. Einerseits natürlich das Verbot, Menschen zu foltern, das ganz generell gilt, auch für Privatpersonen gilt. Ich glaube, dass noch ein zusätzlicher Aspekt dazu kommt, wenn der Staat eben handelt, das hat eine zusätzliche Symbolik, die beim Handeln und Verhalten von Privatpersonen nicht vorliegt. Der Staat steht insofern auch in einer größeren Verantwortung, ob er eben als Vertreter und Sprecher in der Gemeinschaft sich bereit erklärt, solche Handlungen durchzuführen. Ich glaube, dass er in einem anderen unter einem anderen Rechtfertigungsdruck steht, wenn er sowas macht. Das würde ich meinen, ist ein zusätzlicher Grund, der dagegen spricht, dass Foltern in diesen Kontexten, in denen sie üblicherweise diskutiert wird, ausgeübt wird.
Also gibt es eine Moral primär auf der Individualebene und eine Staatsmoral. Und die Staatsmoral muss noch rigider befolgt werden als die auf der Individualebene. Ist das richtig?
Ich glaube nicht, dass es rigider befolgt wird, sondern ich glaube, dass es zusätzliche Gründe gibt, wenn der Staat aktiv wird, die gegen bestimmte Dinge spricht oder beziehungsweise umgekehrt, die für bestimmte Dinge sprechen, die bei den Individualpersonen nicht wirksam sind. Eben beispielsweise die symbolische Bedeutung, die es hat, wenn der Staat zum Beispiel offen deklarieren würde, doch wir anerkennen in Extremfällen auch eine Folterpraxis. Das hat einfach von der symbolischen Bedeutung, trägt das ethisch etwas aus, was individuellen Personen gar nicht zugänglich ist. Das ist, was ich meine. Deshalb, das ist jetzt bei der Folter übrigens, ist das insofern keine besonders relevante Sache, weil wir natürlich sagen würden, auch Individualpersonen dürfen nie foltern. Aber beispielsweise, wenn es darum geht, in dem hier diskutierten Fall von Datenklau, glaube ich, spielt es eine Rolle, ob eine Individualperson so etwas tun würde und diese Daten kaufen würde oder der Staat das tut. Ich glaube, dass diese symbolische Bedeutung die Staatshandlungen eben haben, weil man da eben nicht nur weil man nicht nur Privatperson ist, der als Privatperson handelt, sondern weil der Staat ja auch als Vertreter der Gemeinschaft in der Welt unterwegs ist.
Also dann hätte das Recht, was gebrochen wird, eben Schaden genommen, weil die Vorbildfunktion eben nicht Recht zu brechen missachtet worden ist.
Ganz genau. Und weil der Schutz des Rechts ein ganz besonderes Anliegen des Staates und aller seiner Repräsentanten sein muss. Und zwar einfach, weil es eben der Staat ist, weil der Staat als Staat eng verbunden ist mit dem Recht und es ihm in ganz besonderer Weise obliegt, dass dieses Recht geschützt werden muss.
Also höhere Gerechtigkeit gibt es im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnis Ihrer Meinung nach nicht?
Nein, würde ich nicht sehen, nein. Das gibt es nicht.
Dass es einen gewissen Ausgleich herstellt zwischen denen, die eben das Kapital haben und Steuer hinterziehen können, und den anderen, die das nicht können. Also das wäre nachgeordnet in dem Fall.
Das ist ja ein Faktum der Unfairness, dass bestimmte Leute ganz offensichtlich bedeutend mehr Möglichkeiten haben.
Aber man könnte auch sagen, der Staat wirkt da korrigierend dann nachträglich.
Ja, die Frage ist einfach, welche Mittel er dafür als zulässig ansieht. Dass der Staat ein Recht hat, dieses Unrecht zu bekämpfen, glaube ich, und das muss man betonen, halte ich für fraglos. Allerdings ist die Frage, welche Mittel darf man in der Bekämpfung von Unrecht wählen? Und wir sind doch, glaube ich, uns einer Meinung, relativ schnell einer Meinung, dass bestimmte Mittel nicht gewählt werden dürfen. Und ich glaube, eben noch einmal, wir haben einen solchen Fall vor uns. Diese Form des Unrechts, die hier begangen wird, sich darauf einzulassen, scheint mir nicht richtig zu sein, auch wenn man damit Unrecht bekämpfen könnte.
Der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, Dieter Ondracek, hat in der Basler Zeitung gesagt, wir sind an der Front der Gerechtigkeit. Ist das tatsächlich so oder ist das zu relativieren?
Also es ist sicherlich, wer Steuerhinterziehung bekämpft, setzt sich für das Recht ein. Das, glaube ich, ist richtig. Und das, wenn er das meint, würde ich ihm auch Recht geben. Allerdings, mit welchen Mitteln dürfen wir das tun? Und da, glaube ich, gibt es andere Mittel, die man wählen sollte, eben aus den genannten Gründen, weil ich die Mittel für unzulässig halte, wäre es besser, der deutsche Staat würde sein Recht auf eine andere Weise einfordern und auf eine andere Weise für Recht und Gerechtigkeit sorgen.
Die Kritik am Bankgeheimnis wird hierzulande oft in der Öffentlichkeit als Angriff auf unsere moralischen oder auf moralische Grundwerte empfunden. Was ist da allenfalls dran oder was ist eben nicht dran?
Ja, ich hoffe, dass man das Bankgeheimnis jetzt nicht zu den moralischen Grundwerten unseres Staates zählt. Ich glaube, dass die moralischen Grundwerte an einem ganz anderen Ort liegen. Und insofern teile ich das Bedenken, auf das Sie da Bezug nehmen, nicht. Ich glaube, dass es ein Anpassungsprozess ist, dass man eben jetzt beginnt zu lernen, dass bestimmte Verhaltensweisen, die man unter diesen Titel Bankgeheimnis toleriert hat, dass die nicht mehr tolerabel sind. Und ich meine, wie ich vorhin gesagt habe, das sind ja Formen des Unrechts, die nicht die moralischen Grundwerte eines Staates sein können. Und deshalb sehe ich da auch kein wirklich moralisches Problem.
Was sind die moralischen Grundwerte unseres Staates? Auch das ist vielleicht heute nicht allen so geläufig. Was würden Sie als Ethiker darunter subsumieren?
Es gibt verschiedene Dinge, die man hier nennen kann. Einerseits beispielsweise die humanitäre Tradition, die klarerweise zu den moralischen Grundwerten dieses Staates gehören. Aber durchaus auch die radikal demokratischen Partizipationsformen, die die Schweiz kennt, und die Regierung eben in die Verantwortung nimmt, die Regierung zur Rechenschaft zieht. Das würde ich als eigentlich moralische Grundwerte unseres Staates ansehen.
Patrick Audier, der Präsident der Schweizer Privatbankiervereinigung, hat gesagt im Tagesanzeiger am 11. Februar, wir wollen in Europa Richtung Steuerehrlichkeit gehen. Was heißt dies aus ethischer Warte? Ist das ein Eingeständnis, dass vorher eben Unehrlichkeit herstellen, diese Finanzwirtschaft?
Es scheint fast so zu sein. Insofern kann man ihm nur recht geben, beziehungsweise kann man es nur begrüßen, dass Europa in diese Richtung geht. Wie gesagt, mir scheint es unstrittig zu sein aus ethischer Sicht, dass man diese Rechtsverletzungen, die man unter dem Titel, nicht notwendigerweise unter dem Titel übrigens, aber die man doch unter dem Titel des Bankgeheimnisses vollzogen hat, dass man das nicht fortsetzen darf, dass das nicht tolerierbar ist. Und insofern teile ich diese Stoßrichtung, die hier genannt wurde, und würde sie sehr begrüßen.
Gibt es in der Finanzwirtschaft mehr Nachholbedarf an ethischer Neuausrichtung als anderswo?
Es scheint fast so zu sein. Aufgrund der Probleme, die wir in den letzten Jahren festgestellt haben, scheint hier ein Selbstverständnis immer noch dominant zu sein, das korrekturbedürftig ist, wie ja viele Politiker ja auch inzwischen eingesehen haben. Was übrigens zum Teil auch systembedingt ist, denn das System im Finanzbereich setzt auch Anreize, die individuelles Vergehen natürlich geradezu motivieren.
Aber ist ein Anreiz schon ein Faktor, der unmoralisches Handeln verursachen kann und dann ernst genommen werden muss? Oder müsste man den nicht tiefer gewichten und sagen, Anreiz hin oder her, unmoralisch ist unmoralisch und falsch?
Einverstanden, völlig einverstanden. Natürlich, man kann es nicht mit den Anreizen das unmoralische Verhalten entschuldigen. Ich sage nur, wenn man Regulierungen diskutiert, Eingriffe diskutiert in dem Finanzbereich, wird man ja vielleicht auch gut daran tun, das Anreizsystem genauer anzusehen. Denn man darf nicht vergessen, dass eben Anreizsysteme funktionieren und zu bestimmten Verhalten führen. Und man entlastet die Individuen, wenn man so will, gar nicht in Versuchung führt.
Peter Schaber, es wird viel vom Wertezerfall gesprochen in den letzten Jahren. Arbeitet dies dem Ethiker direkt in die Hände oder ist das ein ganz normaler Vorgang im Zusammenhang damit, dass Werte neu ausgerichtet, neu ausgestaltet werden, sich verändern?
Ich glaube, dass Letzteres der Fall ist. Und es gibt auch entsprechende Untersuchungen von Sozialpsychologen, die das bestätigen. Die generelle Rede von Wertezerfall lässt sich empirisch nicht bestätigen. Was jeweils in einer Gesellschaft, ich glaube auch in der unseren, stattfindet, ist einfach eine Veränderung von Werten.
Was wäre das zum Beispiel im Finanzsektor?
Wir haben ja eine Tendenz in verschiedenen Bereichen, die bislang nicht in den Blick der Ethik kamen, eine Sensibilisierung stattfindet und stattgefunden hat. Und ich denke, dass das auch derzeit für den Finanzbereich gilt. Und die Leute eben vor ein paar Jahren gar nicht im Bewusstsein hier nun Unrecht zu tun, sondern im Gegenteil, im Bewusstsein gelebt haben, das zu tun, was sie tun müssten, nämlich das, was von ihnen, von den Banken erwartet wird.
Peter Schaber, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön.
Das Bankgeheimnis und die Staatsmoral. Das war ein Gespräch mit Professor Dr. Peter Schaber. Er lehrt angewandte Ethik an der Universität Zürich. Dieses Gespräch führte Heini Vogler.